HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig.
Der Bundesverband der Kassenärzte rät von einem Lockdown ab.
Die Erfahrung aus dem Ausland zeigt, dass ein Lockdown-Szenarien, wie massiv man sie auch immer macht, letztlich fast nirgendwo dazu geführt haben, dass es zu dauerhaften Reduktionen der Infektionszahlen gekommen ist.
Es gibt auf der ganzen Welt kein anderes Konzept als das Reduzieren von Kontakten, um auf Corona zu reagieren.
Wirtschaftlich ist das nicht tragbar. Das muss man ganz klar sagen. Das bringt viele an das Existenzminimum, an den Ruin im Grunde.
Was passiert also, wenn nach den Weihnachtsferien die Fallzahlen erneut steigen? Droht dann im Januar mit der dritten Welle auch der dritte Lockdown?
Manchmal habe ich den Eindruck, die Debatte wird im Keim erstickt, weil man moralisiert. Ich glaube, entscheidend ist, und das ist auch für die Menschen entscheidend, dass sie sehen, wir haben einen Langfristplan.
Geeignet, erforderlich und verhältnismäßig, so nennt die Bundeskanzlerin die Kontaktbeschränkungen, die von heute an bis Ende November gelten. Aber viele bezweifeln, dass auf diese Maßnahmen wirklich alle drei Eigenschaften zutreffen. Sind die wiederbelebten Kontaktbeschränkungen tatsächlich geeignet, die Zahl der Infizierten zu senken? Und sind sie erforderlich, weil sonst ein nationaler Gesundheitsnotstand eintritt? Solange dieses November-Experiment, wie es manche nennen, noch vor uns liegt und nicht hinter uns, können wir darüber nur Vermutungen anstellen, und es sind hoffentlich begründete Vermutungen. Und wie verhältnismäßig Maßnahmen sind, die in Grundrechte eingreifen und manche Berufszweige in ihrer Existenz bedrohen, darüber werden die Meinungen auch danach auseinandergehen, wenn der November vorüber ist. Und was die vielbeschworene Eigenverantwortung in dieser Pandemie gebietet, davon hat auch jeder und jede von uns ein ganz eigenes Gespür. Freiheiten einschränken und Freiheiten ausnutzen, beides ist schwer erträglich. Aber den Einschränkungen auf den Zahn zu fühlen und zu debattieren über sie, das ist auf jeden Fall geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Verhältnismäßig schwierig. Wie hilfreich ist ein Lockdown? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und das Wort Lockdown setzen wir dabei in Anführungszeichen, weil eben nicht alle Bereiche und nicht alle Bereiche gleichermaßen von den neuen bzw. wiederbelebten Einschränkungen betroffen sind. Was die Regierenden beschlossen haben und wie sie es begründen, das fasst jetzt noch einmal unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel zusammen.
So entschieden erlebt man die Bundeskanzlerin selten.
Wir müssen handeln, und zwar jetzt.
Jetzt heißt von heute an. Das öffentliche Leben wird in ganz Deutschland in Teilen heruntergefahren. Restaurants, Kneipen und Bars müssen schließen. Auch Theater, Kinos und Freizeitparks. Dadurch sollen Kontakte reduziert werden. Per Verordnung, weil das in den letzten Wochen mit der Eigenverantwortung nicht funktioniert hat, meint der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und findet harte Worte.
Wir sind eine Solidaritätsgesellschaft und kein Egoland.
In Egoland, wo jeder nur an sich denken würde, fühlt sich das Virus besonders wohl. In der Solidargemeinschaft hingegen sollen Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Wochen auf Kontakte, auch auf private Kontakte, verzichten. In der Öffentlichkeit gilt, Mitglieder aus zwei Haushalten dürfen sich treffen, aber höchstens 10. Anders wird es nicht gehen, sagt Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen.
Das, was wir machen, ist verhältnismäßig, ist geeignet, ist angemessen, aber es ist trotzdem für viele Menschen eine Zumutung.
Vor allem Gastronomen empfinden es als Zumutung, dass sie schließen müssen. Das ist den Verantwortlichen bewusst. Daher zahlt der Bund eine Entschädigung von 70 bzw. 75% bezogen auf den Umsatz vom November des letzten Jahres. Was Markus Söder für ein großzügiges Angebot hält.
Wenn wir jetzt sagen würden, wir lassen die Gastronomie irgendwie offen, was ja viele sich wünschen. Die Zahlen gehen doch in den letzten Tagen auch deutlich zurück, weil viele Leute immer mehr besorgt sind. Deswegen glaube ich, dass das auch ein Angebot ist, das heute zumindest eine finanzielle Brücke baut.
Diese finanzielle Brücke gilt auch für andere Bereiche. Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios. Auch sie bleiben von heute an bis Ende November zu. Anders als Friseure und der gesamte Einzelhandel. Kontakte sollen nur da stattfinden, wo es nötig ist und da, wo es unabdingbar ist, in Schulen und Kitas. Eltern begrüßen das, weisen aber auf Probleme hin, etwa auf überfüllte Schulbusse. Einige Gemeinden haben reagiert und Schulanfangszeiten gesplittet, andere setzen zusätzliche Busse ein. Merkel hat dazu aufgerufen, nachzubessern und kreative Konzepte zu entwickeln für den gesamten Schulbereich. Der November wird entscheidend. Infektionsketten sollen wieder nachverfolgbar werden, die Intensivstationen in Krankenhäusern nicht volllaufen. Armin Laschet setzt auf die Unterstützung der Bevölkerung.
Helfen Sie mit, lassen Sie uns diesen Monat November zum Monat der Entschleunigung machen, jeden unnützen Kontakt vermeiden. Dann haben wir vielleicht in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit wieder Luft zum Atmen und die Chance, uns auf das neue Jahr und die Herausforderungen vorzubereiten.
Eine Chance, von der viele hoffen, dass sie genutzt wird.
Soweit unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel aus Berlin. Professor Reinhard Merkel, emeritierter Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Die ab heute geltenden Maßnahmen stellen an mehreren Punkten Eingriffe in Grundrechte dar. Sind diese Eingriffe aus Ihrer Sicht hinreichend legitimiert, zum Beispiel durch das Infektionsschutzgesetz?
Nun, sie sind seit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes Ende März in einem formellen Sinn hinreichend legitimiert. Es ist klar, dass der Bundestag die zuständige Instanz ist, wenn die Exekutive über Verordnungen sozusagen selbst Recht setzt. Dafür braucht sie eine Legitimation. Das sind die Parlamente. Bundesweite Regelungen müssen vom Bundestag legitimiert werden, die Landesregelungen von den Länderparlamenten. In einem formellen Sinn ist das der Fall. Ob das inhaltlich ausreicht, darüber kann man in Einzelheiten streiten.
Haben Sie da Zweifel diesbezüglich, was die inhaltliche Tragfähigkeit angeht?
Naja, da müsste man die einzelnen Dinge durchmustern. Die Kriterien der Verhältnismäßigkeit, die sind ja geläufig, die werden auch von der Politik formuliert. Legitimes Ziel, die Angemessenheit und Erforderlichkeit der Mittel, die eingesetzt werden. Woran ich aber einen gewissen Zweifel habe, ist, ob der Bundestag seine Wächterrolle, die er neben der legitimatorischen Rolle hat, hinreichend ausübt. Der hat also, wenn er die Exekutivbehörden ermächtigt, über Verordnungen zu regieren und tief in Grundrechte einzugreifen, eine ganz besondere Pflicht der Kontrolle. Und ich sehe jetzt erst so allmählich, dass der Bundestag sich dieser Pflicht hinreichend bewusst wird. Ich meine, er hat sie in der Vergangenheit vernachlässigt und wir sollten gut aufpassen, dass das in der Zukunft nicht mehr der Fall ist.
In welcher Form könnte der Bundestag diese Kontrolle ausüben, wenn doch dieses Gesetz eine gewisse Grundlage, eine Ermächtigungsgrundlage für die Regierenden geschaffen hat?
Ja, dieses Gesetz verlangt, dass der Bundestag die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite festsetzt. Erst dann kann die Exekutive mit weitreichenden Änderungen und Abweichungen von der gegebenen Gesetzeslage ihrerseits sozusagen regieren. Außerdem sagt aber der Paragraph 5 Infektionsschutzgesetz, der Bundestag hebt die Feststellung dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder auf, wenn die Voraussetzungen dafür nicht mehr vorliegen. Im Sommer, monatelang, lagen die Voraussetzungen für diese dramatische Situation, die tiefe Grundrechtseingriffe legitimieren konnte, eindeutig nicht mehr vor. Der Bundestag hat aber in einer Art Tiefschlaf verharrt. Er hat nicht reagiert. Er hätte feststellen müssen, dass diese Lage nicht mehr gegeben ist. Und jetzt im Herbst, wo sich die Infektionssituation wieder zuspitzt, erneut beschließen müssen, dass wir eine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben.
Sie sagen beschließen müssen, aber vielleicht wären die Abgeordneten in der Zwischenzeit mit den Erfahrungen, die wir mit den Zumutungen dieser Einschränkungen gemacht haben, zu dem Ergebnis gekommen, wir erklären jetzt diese nationale Tragweite nicht, auch wenn sie von den Infektionszahlen her geboten wäre, weil wir gegen diese Maßnahmen sind, die sich daraus ergeben. Hätte man das verhindern können?
Nur wenn der Bundestag mit Mehrheit nicht mehr der Überzeugung ist, dass eine solche Lage von nationaler Tragweite gegeben ist, dann entfällt auch die Legitimationsdecke für das weitgehende Eingreifen in Grundrechte durch die Exekutive. Was ich fordern würde, um mal sozusagen einen Vorschlag zu machen, der Bundestag hat angesichts der Legitimation und der Pflicht, die er über Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes sich selber ja als Gesetzgeber auferlegt hat, eine Kontrollpflicht, die er alle 4 Wochen mit der Überprüfung, ob wir tatsächlich die Voraussetzungen einer solchen epidemischen Lage nationaler Tragweite noch haben, erfüllen müsste. Er müsste also alle 4 Wochen überprüfen und dann knapp bestätigen mit Mehrheit, dass diese Lage fortdauert oder sie aufheben, wenn das nicht mehr der Fall ist. Und wenn im Parlament keine Mehrheit mehr zu kriegen ist für den Fortbestand dieser sozusagen Ausnahmelage, dann entfällt die Legitimationsdeckung für die Exekutive, also für das Gesundheitsministerium etwa, mit so weitreichenden Eingriffen in Grundrechte zu regieren.
Die Alternative zur staatlich verordneten Regelung ist ja der Appell an die Eigenverantwortung. Nun heißt Eigenverantwortung in diesem Fall, im Corona-Falle, ja nicht nur Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen, sondern auch für die Gesundheit anderer. Da könnte man nun sagen, das kann der Staat in einer Pandemie nicht zulassen, dass ich aus eigenem Ermessen Entscheidungen treffe, denen andere dann wehrlos ausgeliefert sind. Was halten Sie von einer solchen Argumentation?
Die halte ich für vollkommen richtig. Es ist schon korrekt, an die Bürger zu appellieren, dass sie ihrer Eigenverantwortung gerecht werden sollen. Aber das reicht nicht. Es geht tatsächlich nicht nur um die jeweils individuelle Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen, sondern es geht um etwas, was juristisch Verletzungsverbot heißt. Wer sich grob fahrlässig benimmt und andere ansteckt, verletzt deren geschützte Rechtsgüter. Allein mit dem Appell an seine Eigenverantwortung ist es also nicht getan. Es ist richtig, dass der Gesetzgeber schärfere Maßnahmen einführt und sich nicht mit dem bloßen Appell an die Eigenverantwortung begnügt.
Professor Reinhard Merkel, emeritierter Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Vielen Dank. Verhältnismäßig schwierig. Wie hilfreich ist ein Lockdown? Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Im bisherigen Verlauf dieser Sendung haben wir unsere Sprache nur dazu verwendet, um über Maßnahmen gegen die Pandemie zu reden. Jetzt lassen wir uns mal demonstrieren, wie man die Sprache selbst zu einer Gegenmaßnahme machen kann. Darüber hat sich nämlich in Frankreich jemand Gedanken gemacht unter dem Pseudonym François Pla. Diese Gedanken sind ins Deutsche übersetzt worden, werden uns jetzt präsentiert unter dem Label einer vermeintlichen Deutschen Akademie der Sprache. Und ich kann Ihnen vorab schon sagen, dass Sie dabei einiges über ganz spezielle Konsonanten lernen werden, nämlich über Okklusive, Explosive und Frikative.
Wie mittlerweile alle wissen, erfolgt die Übertragung des Coronavirus in der Hauptsache über Tröpfchen und Mikrotröpfchen, sogenannte Aerosole, die durch Niesen, Husten oder schlicht durch Sprechen, auch Singen, in die Luft geschleudert werden. Vor diesem Hintergrund wurden wir als unabhängige ExpertInnen, einige von uns sitzen auch hier, der Deutschen Akademie für Sprache damit beauftragt, Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 vorzuschlagen. Unsere ForscherInnen fanden heraus, dass die Bildung der Aerosole hauptsächlich auf die Konsonanten zurückzuführen ist, während die Vokale kaum beteiligt sind. Daher haben wir nun einen phonetischen 4-Wochen-Plan ausgearbeitet, der eine pandemiewirksame Nutzung der Okklusive, auch Explosive genannt, sowie einiger Frikative vorsieht. In einem ersten Schritt sollen die Dentalokklusive T, T und D, D ersetzt werden, zugunsten des Nasals N, N. Die Mengen an Röpfchen renunzieren sich dadurch um rund 60%. Darüber hinaus kann man Fässen schnellen, dass die Aussprache an Geschmeinigkeiten gewinnt.
Also ein Anfang ist gemacht auf dem Weg zu einer infektionsarmen Sprache durch Wechslassen tröpfchenbildender Konsonanten. Fortsetzung folgt. Flächendeckend werden wir das allerdings vorläufig nicht ausprobieren können im Gespräch miteinander, da uns ja ab heute bis Ende des Monats in vielen Bereichen unseres Lebens Kontaktbeschränkungen auferlegt sind. Beschränkungen, die von den Regierungen in Bund und Ländern, wie gesagt, als geeignet, erforderlich und verhältnismäßig bezeichnet werden. Mit der Verhältnismäßigkeit als rechtlicher Kategorie haben wir uns eben schon beschäftigt, ob die Maßnahmen aber geeignet und erforderlich sind, das ist wohl in erster Linie aus medizinischer Sicht zu bewerten. Welche Erkenntnisse es da bislang gibt, das fasst jetzt meine Kollegin Lea Schäbaum zusammen.
Was hilft und vor allem, was hilft wie viel? Diese Fragen stellt sich gerade nicht nur die Politik, sondern vor allem die Wissenschaft. Das Max-Planck-Institut in Göttingen hatte schon Anfang April eine Studie veröffentlicht, die 3 Wendepunkte im Infektionsgeschehen zeigt. Nachdem am 8. März große Veranstaltungen abgesagt wurden, breitete sich das Virus demnach zum ersten Mal deutlich langsamer aus. Die nächste Verzögerung ließ sich nach dem 16. März beobachten, als viele Geschäfte, Unis und Schulen schließen mussten. Ein drittes Mal ausgebremst wurde die Verbreitung dann am 22. März, als weitreichende Kontaktsperren in Kraft getreten sind. Im März kamen allerdings viele Maßnahmen in sehr kurzem Abstand. Welche einzelne genau welche Wirkung hatte, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Dass das jetzt ähnlich aussieht, stellte Bundeskanzlerin Angela Merkel letzte Woche bei der Pressekonferenz klar, auf der die aktuellen Beschlüsse vorgestellt wurden.
Ich will noch mal darauf hinweisen, weil das oft in der Diskussion auch gesagt wird, dass bestimmte Bereiche ja keine Treiber der Infektion seien. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir bundesweit im Durchschnitt für 75% der Infektionen nicht mehr wissen, woher sie kommen. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, dass ein bestimmter Bereich zur Infektion überhaupt nicht beiträgt.
Besonders hart trifft es jetzt unter anderem wieder die Restaurants und Kneipen. Laut dem Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Schanasset gibt es aber keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass diese Maßnahme überhaupt wirkt. Das sagte der Virologe Tagesschau.de. Auch kommt die Kritik, in Gaststätten würden sich nur verhältnismäßig wenig Personen anstecken. Auf den ersten Blick sieht das auch im Lagebericht des Robert-Koch-Instituts so aus. Mehr Infektionen scheint es demnach in privaten Haushalten zu geben. Doch das RKI warnt selbst davor, diese Zahlen falsch zu interpretieren. Denn, so schreibt das RKI im Lagebericht vom 20. Oktober,
die Zuordnung zu einem Infektionsumfeld ist nicht immer eindeutig. In einigen Ausbrüchen spielen gegebenenfalls auch mehrere Situationen eine Rolle. Und es lässt sich nicht immer abgrenzen, wo genau die Übertragung stattgefunden hat.
Heißt, Infektionsketten im privaten Umfeld können leichter nachvollzogen werden und fließen somit stärker in die Statistik ein. Das heißt also nicht, dass dort auch tatsächlich mehr Infektionen auftreten. Es ist schlicht nicht genug darüber bekannt, wo genau sich wie viele Menschen in Restaurants, Kneipen oder im öffentlichen Raum anstecken. Gleichzeitig aber lässt sich die Einhaltung der Regeln im privaten Raum sehr viel schwieriger kontrollieren. In privaten Wohnungen nachzuschauen, ob nicht vielleicht zu viele Leute anwesend sind, ein riesiger Eingriff ins Grundrecht und, anders als vielleicht in China, in Deutschland undenkbar. Nicht alle Maßnahmen, die vielleicht wirksam wären, können also umgesetzt werden aus rechtlichen Gründen. Die Erfahrungen aus dem Frühjahr haben gezeigt, immer wieder erklären Gerichte Verordnungen für nicht rechtskräftig und mit jeder nicht ganz rechtssicheren neuen Verordnung sinkt die Akzeptanz der Bevölkerung und damit die Bereitschaft, sich weiterhin einzuschränken. Doch die neuen Maßnahmen seien rechtssicher und trotz Kritik wissenschaftlich fundiert, sagt Kanzleramtschef Helge Braun.
Man darf sich natürlich nicht den Virologen seiner Wahl aussuchen, auf den man hört. Wir haben dafür Strukturen in Deutschland. Also die Leopoldina ist die nationale Akademie der Lebenswissenschaften. Wenn es Streit in der Wissenschaft gibt, dann wird er dort sozusagen ausdiskutiert und dann gibt die Wissenschaft eine gemeinsame Empfehlung an die Politik.
Klar ist, es gibt viele Versuche, das Virus einzudämmen und viele Untersuchungen mit vielen verschiedenen Ergebnissen. Im Schnellverfahren durchgeführte Studien und vorläufige Ergebnisse, sie können eine Orientierung geben, aber eben noch keine ganz verlässliche Information darüber, welche Maßnahme letzten Endes wie wirkt. Und auf dieser unsicheren Lage mussten Bund und Länder Entscheidungen treffen. Deutschland im Jahr 2020 ein großes Experiment.
Sagt meine Kollegin Lea Schebaum. Und über die Versuchsanordnung bei diesem Experiment gibt es, wie gesagt, durchaus unterschiedliche Ansichten innerhalb der medizinischen Forschung. Kai Kupferschmidt ist freier Wissenschaftsjournalist und für mehrere Tages- und Wochenzeitungen tätig, zum Beispiel den Tagesspiegel, die Süddeutsche und die Zeit. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Vor kurzem haben sich mehrere ärztliche Berufsverbände mit einem Positionspapier zu Wort gemeldet, allen voran die Kassenärztliche Bundesvereinigung und ihr Vorstandsvorsitzender Andreas Gassen. Und sie sagen unter anderem, dass es nicht zielführend sei, um jeden Preis die Infektionszahlen senken zu wollen, sondern dass sich alle Bemühungen stattdessen auf den Schutz der Risikogruppen konzentrieren sollten. Ist da was Wahres dran?
Naja, ich glaube, man muss da immer sehr genau hinschauen, ne? Also da werden gerne dann solche Gegensätze aufgemacht, aber natürlich ist es sozusagen nicht um jeden Preis richtig, die Infektionszahlen zu senken. Aber wir brauchen im Grunde genommen eine Diskussion darüber, was eigentlich genau die Strategie ist, was wir eigentlich versuchen zu erreichen mit diesen Maßnahmen. Und im Augenblick ist ja völlig klar, wir haben in den letzten 2 Wochen hat sich die Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 verdreifacht fast. Es ist völlig klar, dass wir in eine Katastrophe reinrennen und dass wir jetzt massive Maßnahmen brauchen, um das überhaupt wieder in den Griff zu kriegen. Was wir dann danach machen und wie wir sozusagen verhindern, dass wir wieder in die gleiche Situation kommen, das ist eine etwas andere Diskussion. Aber ich glaube, dieses Papier ist so ein bisschen, das hat ja auch keine wirklichen Gegenvorschläge gemacht. Das wurde so ein bisschen einfach so lanciert, als wir finden, man müsste was anderes machen. Aber es gibt im Grunde genommen im Moment, und da sind sich die allermeisten Forscher auch einig, keine wirkliche Alternative zu dem, was wir machen in Deutschland.
Einen Vorschlag gibt es in diesem Positionspapier, gerade was auch die Frage anweht, kriegen wir das mit den Maßnahmen in den Griff, dass diese Infektionszahlen so stark gestiegen sind? Das Papier besagt nämlich, man solle doch lieber zulassen, dass sich viele Menschen im öffentlichen Raum begegnen, natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, anstatt zu riskieren, dass immer mehr Menschen solche Begegnungen mangels Alternative stärker in den privaten Raum verlagern. Das ist ja vielleicht tatsächlich die Gefahr, die den beschlossenen Maßnahmen das Wasser abgraben könnte, oder?
Also ich glaube, da kommen wir natürlich jetzt in solche Bereiche, wo man ehrlicherweise sagen muss, das hängt jetzt auch vom Menschenbild ab und das sind jetzt letztlich Prognosen darüber, wie Menschen sich verhalten werden. Das Ziel der Maßnahmen ist ganz klar, über das Schließen von Bars und Diskotheken und Restaurants auch das private Zusammentreffen von Menschen zu verhindern. Das deckt sich durchaus mit meiner eigenen Erfahrung. Also ich kenne durchaus noch Leute, die, solange die Restaurants noch geöffnet waren, gesagt haben, komm, lass uns heute Abend irgendwo essen gehen und dann trifft man sich nochmal und so. Das ist nicht so in meiner Erfahrung, dass die Leute, wenn das nicht mehr möglich ist, dann sagen, okay, wir treffen uns jetzt alle zu Hause. Das ist schon nochmal eine andere Situation, glaube ich. Aber ob das, und natürlich ist es auch ein Signal zu sagen, okay, das ist so schlimm wieder die Situation, dass wir diese Maßnahmen ergreifen müssen. Man kann da immer Prognosen drüber machen, die anders aussehen. Wir wissen aus der Erfahrung in vielen anderen Ländern, dass die Lockdowns tatsächlich gewirkt haben, es tatsächlich geschafft wurde in vielen Ländern, ja auch in Deutschland im Frühjahr die Zahlen zu reduzieren. Und das ist natürlich das Ziel. Und ich denke, eine wirkliche Alternative hat dazu bisher niemand präsentiert.
Nun spricht es ja einerseits für die Freiheit der Wissenschaft, dass wir sehr unterschiedliche Äußerungen zu der Frage hören, wie man der Corona-Pandemie am wirksamsten begegnet. Aber es führt natürlich dazu, dass wir entscheiden müssen, die politisch Verantwortlichen entscheiden müssen, wem wir glauben wollen. Nun haben wir eben den Kanzleramtschef sagen gehört, in der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Lebenswissenschaften, würden Meinungsverschiedenheiten ausdiskutiert und dann gäbe die Wissenschaft eine gemeinsame Empfehlung an die Politik. Kann es sein, dass das nicht ganz so einfach funktioniert, wie der Minister das darstellt?
Das ist natürlich sehr, sehr simplistisch dargestellt. Natürlich haben wir in der Wissenschaft, und so soll das ja auch sein, eine Pluralität von verschiedenen Meinungen. Ich meine, wissenschaftlicher Fortschritt basiert letztlich darauf, dass Leute bestimmte Hypothesen aufstellen und belegen und andere dann versuchen, die zu widerlegen. Oder ein richtig guter Forscher versucht natürlich eigentlich, seine eigenen Theorien zu widerlegen. Das ist sozusagen, also natürlich gibt es da unterschiedliche Einschätzungen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht in diese Diskussion kommen, wie wir das jetzt über Jahre beim Klimawandel und anderen Dingen gesehen haben, dass man sagt, naja, okay, auf der einen Seite gibt es einen Herrn Drosten, der sagt X, und auf der anderen Seite gibt es aber Herrn Streeck und der sagt Y, und dann so tun, als wäre damit sozusagen die Wissenschaft feinsäuberlich in 50% auf der einen Seite, 50% auf der anderen Seite geteilt. Ich meine, ich spreche jeden Tag mit im Durchschnitt 6-7 Forschern, sehr viele in den USA, aber auch viele in Deutschland. Die Meinungen gehen da nicht so weit auseinander. Also das Papier, über das wir jetzt sprechen, was aus meiner Sicht sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, als es vielleicht verdient hat sogar, ist aus meiner Sicht eine klare, vertritt die Meinung einer wirklich sehr kleinen Minderheit. Und man muss auch sagen, es ist ja nicht so, Sie hatten das gerade in der Frage so ein bisschen so formuliert, da muss man dann entscheiden, wem man glaubt. Ich meine, das Schöne an der Wissenschaft ist ja eigentlich, dass man eben gerade nicht glauben muss, sondern man kann sich das ja schon sehr genau angucken. Ich habe eine lange Diskussion mit Karl Lauterbach, aber auch mit Jonas Schmidt-Pranasset gehabt in den letzten Tagen über genau dieses Paper. Und ich muss schon sagen, da gibt es dann, Karl Lauterbach kann dann halt auch Studie zitieren und sagen, das zeigt doch eigentlich das. Natürlich gibt es auch hier und da eine Studie, die man zitieren kann auf der anderen Seite. Aber es scheint mir doch in der Art, wie auch das Papier geschrieben ist, es ist natürlich auch nur der Versuch, etwas anzufangen, aber es ist doch sehr grob und es gibt ja nicht wirklich sozusagen die Studienlage wieder. Also wir haben zum Beispiel, um mal ein Beispiel nur zu nennen, wir wissen eigentlich sehr genau, dass es zu solchen Superspreading-Events in Restaurants kommen kann. Die Menschen legen alle ihre Maske ab. um zu essen. Und wir wissen einfach, das mag nicht wahnsinnig häufig vorkommen, aber wir wissen, dass das Virus, dass dann der Abstand alleine nicht reicht, sondern dass, wenn jemand frisch infiziert ist, es eben dazu führen kann, dass sich so eine Art Aerosol, ob man das jetzt ein Aerosol nennen will oder nicht, aber dass sich sozusagen Partikel bilden, die lange in der Luft stehen bleiben können und an der sich viele Menschen infizieren können. Das ist einfach etwas, da gibt es eigentlich sehr wenig wissenschaftliche Diskussion mehr drüber.
Kai Kupferschmidt, freier Wissenschaftsjournalist, tätig unter anderem für den Tagesspiegel, die Süddeutsche und die Zeit. Vielen Dank. Verhältnismäßig schwierig. Wie hilfreich ist ein Lockdown, der Tag in HR2 Kultur? Und wir kehren jetzt nochmal zu dem Ansatz zurück, beim Sprechen mit anderen Menschen von den Konsonanten wegzukommen, bei deren Aussprache wir oft zum Spucken neigen, was ja in Corona-Zeiten sehr gefährlich ist. Wir haben ja schon gehört, wie es klingt, wenn im ersten Schritt die sogenannten Dentaloklusive, also die Laute T und D, durch den Nasal N ersetzt werden. Was jetzt zusätzlich an die Reihe kommt, sind die labialen Okklusive P und B und die velaren Okklusive K und G.
In Woche 2 sollen die labialen Okklusive P, P und B, B durch den Nasal M, M ersetzt werden. Nas ist schon ein bisschen beschwerlicher. Es brauchen Zeilen und Übungen, um sich daran zu gewöhnen, aber 7 Nage sollen genügen. In der Rinnenwoche verschwinden dann die velaren Okklusive K, K und G, G, nie zu M, NG werden. Wir genommen im Ergebnis eine saumere, unrockene Sprache, die uns erlauben sollen, den Sicherheitsabstand auf 98 Zentimeter zu reduzieren.
Das heißt, je mehr Konsonanten wir beim Sprechen durch Nasale ersetzen, desto weniger Sicherheitsabstand können wir uns erlauben. Ausprobieren sollten Sie das in der Öffentlichkeit lieber nicht, denn die Rechtslage erlaubt ja zurzeit keine Reduzierung des Sicherheitsabstands. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Verhältnismäßig schwierig. Wie hilfreich ist ein Lockdown? So haben wir diesen Tag genannt und wenden uns jetzt denen zu, die einen Lockdown nachvollziehbarerweise überhaupt nicht hilfreich finden, weil er sie nämlich in ihrer Existenz bedroht. Unser Reporter Heiko Schneider hat viele dieser Menschen getroffen, und zwar dort, wo sie in den nächsten Wochen schon wieder nicht uneingeschränkt arbeiten können.
Das Restaurant Tafelspitz und Söhne in Offenbach. An einem der leeren hellen Holztische sitzt Betreiber Youssef El-Mahid und zählt auf. Luftfiltergeräte, Trennwände, Zelte, alles vorbereitet, um den Betrieb Corona-konform weiterführen zu können. Eigentlich.
Es ist natürlich extrem enttäuschend, ja, weil wir halt auch sehr, sehr viel dafür getan haben, dass wir unseren Betrieb aufrechterhalten können. Wir haben viel investiert. Es zieht uns halt wirklich viel Kohle aus der Tasche. Ja, um dann am Ende halt einfach nichts dafür zu bekommen.
Wegen der steigenden Corona-Zahlen wurden immer wieder immer strengere Regeln eingeführt. Strengere Kontaktregeln, Sperrstunde, Alkoholausschenken verboten. Und seit heute müssen unter anderem Restaurants und Bars 4 Wochen lang komplett schließen. Die einen bezeichnen es als Lockdown, die anderen sagen Shutdown. Restaurantbetreiber Youssef El-Mahid nennt es ungerecht.
Schlimm, dass man dann halt einfach alle über einen Kamm schert und sagt, ja, da feiern hier ein paar in Berlin, da feiern ein paar an der Alten Oper und das ist die Gastro und Gastro müssen wir jetzt dicht machen. Und wir haben eigentlich gezeigt, dass wir es können.
Genau das sagt auch Stefan Schneevogel. Er betreibt ein kleines familiengeführtes Kino in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis. Auch er ist von den neuen Einschränkungen betroffen, denn auch Kinos, Opern oder Theater müssen wieder schließen.
Das Kino galt immer als sicher. Von daher habe ich gehofft, dass wir auch da ein bisschen eine Sonderstellung haben können. Für die Leute tut es mir halt sehr leid, weil noch einer der wenigen Orte, wo man Kultur genießen kann, dann aufschließt.
Dass er sein Kino schließen muss, sei allein schon ärgerlich. Dass er ausgerechnet jetzt nicht öffnen darf, komme doppelt ungelegen, sagt Schneevogel.
Das letzte Quartal ist das wichtigste Quartal eigentlich für die Kinobetreibende. Hier tun wir oft Reserven verdienen, die wir im Sommerloch dann wieder aufbrauchen. Da ist jetzt natürlich das Schließen umso härter.
Ähnlich äußern sich auch andere Kulturbetriebe. Viele sehen eine düstere Zukunft vor sich. Wie geht es weiter und geht es überhaupt weiter? Diese Fragen treiben auch Steffi Peschin um. Sie betreibt ein Hotel in Frankfurt.
Man hat gerade jetzt irgendwie gerade mit Mühe und Not überleben können. Und die ganzen Auswirkungen vom Frühjahr noch im Nacken und wer weiß wie lange. Und das jetzt nochmal auf den Schultern sitzen zu haben, ist extrem bedrohlich, sage ich einfach. Also Ich habe eine Wahnsinnsangst, dass ich das nicht packe.
Steffi Peschin hofft deshalb, dass nach den 4 Wochen wieder alles regulär öffnen darf.
Also einen Monat überlebt man natürlich, aber alles, was darüber hinausgeht, kann man nicht mehr stemmen. Weil die Pacht ist einfach zum Beispiel ein ganz großer Faktor, der einen in das finanzielle Desaster zieht, wenn nichts reinkommt.
Bars, Restaurants, Kinos, Theater, Tanzschulen oder Fitnessstudios. Die Liste der Betriebe, die seit heute geschlossen haben, ist lang. Die Unternehmer sind sich einig, um überleben zu können, brauchen sie finanzielle Unterstützungen. Immerhin, Unternehmen können eine außerordentliche Wirtschaftshilfe beantragen. Dann würden sie vom Bund 75% des Novemberumsatzes des Vorjahres bekommen. Das sei zwar grundsätzlich gut, so die Meinung vieler, doch ob das reichen wird, daran haben viele Zweifel. Der Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA zum Beispiel geht von einer großen Pleitewelle aus. Die einen sagen, länger als ein Monat Zwangspause sei nicht machbar. Andere glauben, sich immerhin irgendwie durch den Winter kämpfen zu können. Sicher sind sich alle, die Schließungen gefährden Arbeitsplätze und Existenzen.
Und zwar auch Existenzen in der Kultur. Darauf hat dieser Tage der Musiker und Fotograf Till Brönner via Instagram und Facebook aufmerksam gemacht. Guten Abend, Herr Brönner.
Guten Abend.
Gastronomiebetriebe haben ja zwischen Teil Lockdown 1 und Teil Lockdown 2 wieder öffnen können. Und gleichwohl sagen viele in der Gastronomie, wir haben es gerade gehört, dass ihnen der Frühjahrs-Lockdown noch in den Knochen stecke. Aber wie ist das bei Ihnen und anderen Kulturschaffenden? Haben Sie überhaupt zwischendurch eine Verbesserung Ihrer Lage gespürt?
Ich kann das leider nur verneinen. Wir haben seit Februar eigentlich einen Dauer-Lockdown, einen Voll-Lockdown. Und deswegen scheint mir dieser Begriff Lockdown-Light schon etwas zynisch zu sein.
Kulturschaffende sind ja von Berufswegen kreativ. Es gab auch viele Ideen, auch ohne direkten Kontakt mit einem größeren Publikum künstlerisch tätig zu sein. Aber solche Ideen tragen jetzt über den zweiten Lockdown hinaus nicht mehr, oder?
Ja, ich denke, wichtig war am Anfang natürlich auch die Fahne hochzuhalten. Ich habe streckenweise wirklich gestaunt, wie reflexartig, großzügig und auch unentgeltlich Kunst sich natürlich auch im Netz und digital zur Verfügung stellte. Das hätte man, glaube ich, von keiner anderen Berufsgruppe in dieser Form so erwartet. Also ich hätte noch, Sie verzeihen mir den Vergleich, den ersten Zahnarzt zu sehen, der sagt heute wegen Corona mal kostenlose Zahnreinigung. Also das haben Künstler irgendwie anders gehandelt. Und dann kamen die Hygienekonzepte und die alternativen Konzepte und man hatte das Gefühl, ja, alles schön und gut, aber wirtschaftlich, noch nicht mal so, dass man mit viel Gewinn rausgeht, aber wirtschaftlich kann es so natürlich auch nicht sein und deswegen muss man der Kulturszene natürlich auch nachsehen, wenn sie langsam einfach nur noch die Hände hebt. Ich höre von mittlerweile dramatischen Geschichten.
Von welchen zum Beispiel?
Also erstmal höre ich von ganz vielen Pleiten. Familien sind betroffen. Künstler, vielleicht sogar Künstler-Ehepaare, die vorher sehr viel unterwegs waren, haben plötzlich überhaupt keine Einkünfte mehr. Das soll jetzt alles auf Hartz IV gehen. Sollen die jetzt Haus und Hof verkaufen? Gelder, die die Regierung abgestellt hat als Überbrückungshilfen, können nicht abgerufen werden, weil man vergessen hat, passende Kriterien dafür zugrunde zu legen. Das kann ja alles nicht sein. Und das geht seit 8 Monaten so. Und mittlerweile, Sie haben es ja vielleicht gestern Abend auch gesehen, werden wir der Freizeitwirtschaft zugeordnet. Ich meine, wir leben in einer Kulturnation. Es ist skandalös, was hier passiert.
Welche Unterstützung wünschen Sie sich denn über das, wie Sie sagen, das Wenige hinaus, was bisher geleistet wird von Seiten der Politik?
Ich wünsche mir eine faire Unterstützung für eine Szene, die ja doch letztlich ein Jahr, das ist nämlich der Ausblick, den wir haben, vom Netz genommen werden soll zum Schutze der Allgemeinheit. Und wir sprechen von einer Szene, die wahnsinnig viel Geld umsetzt und ebenso viel Geld dem Staat natürlich auch in die Kassen gespült hat. Das klingt jetzt ein bisschen umgangssprachlich, aber genau so ist es. Wir sprechen von einer Szene, die eigentlich nie nach Hilfe vom Staat gefragt hat, sich selbst verwaltet, Risiken für sich selber auch trägt und sogar die Rente von versteuertem Geld noch am Ende bestreitet. Und die kann man jetzt nicht einfach im Stich lassen. Das ist meine Meinung.
Sehen Sie sich denn jetzt genötigt, als Kulturschaffende darzulegen, wie systemrelevant Sie sind? Sollten Kulturschaffende versuchen, das darzulegen?
Ich kann mich mit dem Begriff sowieso nicht anfreunden. Kultur als systemrelevant oder irrelevant anzusehen. Kultur ist Bildung. Wie gesagt, wir sind nicht die Freizeitwirtschaft und das sind keine Blümchenpflücker oder Selbstverwirklicher, mit denen wir es hier zu tun haben, sondern das ist etwas, das ist als Investition in die Zukunft zu bezeichnen, was Kultur und auch die Weiterentwicklung von Kultur bedeutet. Das spült über Peripherien sehr, sehr viel Geld zurück. Also ich kann das nur ablehnen.
Einige in der Kulturbranche waren ja auch vor dem Versuch, Versuch, da sozusagen Grenzen zu ziehen zwischen systemrelevanten und weniger systemrelevanten Bereichen. Sollte die Argumentation also einfach sein, wer Einbußen hat und Unterstützung braucht, der soll sie kriegen?
Also ich denke, dass wir nicht fordern, dass wir genauso dastehen wie vorher. Aber es muss doch möglich sein, dafür zu sorgen. Und vor allen Dingen, wenn man Gelder in Aussicht stellt und die dann nicht abrufbar sind. Ich meine, diese Szene muss doch überleben. Ja, also dass sie weg ist nach Corona und das droht aktuell irgendwie, das ist doch nicht hinnehmbar.
Haben Kulturschaffende in dieser Situation vielleicht auch das Problem, dass sie nicht so etwas haben wie eine IG Metall, also keine machtvolle Beschäftigtenvertretung? Sie haben ja auch die Zurückhaltung beklagt, die viele ihrer Kolleginnen und Kollegen in dieser Krise an den Tag legen. Sehen Sie Möglichkeiten und auch Ansätze für Ihre Branche, sich besser zu organisieren?
Ich sehe durchaus Möglichkeiten. Es gibt ja die ein oder andere Organisation, wie durchschlagend oder funktionabel diese Organisationen sind. Das wird sicherlich jetzt auch nochmal auf den Prüfstand gestellt. Es ist natürlich auch schwierig, als Künstler zu streiken. Wir sind ja keine Lokführer, aber wir sind trotzdem 1,5 Millionen Menschen in der Veranstaltungsbranche. Das sind alles Profis und es muss ja einen Weg geben. Und das gilt es jetzt zu diskutieren, wie man den Menschen klar machen kann, was eigentlich passiert, wenn die Lichter ausgehen und die Lautsprecher ausgehen.
Haben Sie denn auf Ihre Wortmeldung via Instagram und Facebook Reaktionen bekommen, die Sie zuversichtlich stimmen, zum Beispiel Reaktionen aus den Reihen der Politik?
Aus der Politik eigentlich erstmal gar nicht. Und ich habe ja auch gestern Abend bei Anne Will gesagt, also ich hätte den Eindruck irgendwie, dass diese Regierung den Kulturzweig gar nicht versteht. Und ich meine, das lässt einen fassungslos zurück. Wir sind da jetzt mit der Situation konfrontiert, dass den Solo-Selbstständigen ein Monat im November gewährt werden soll aus den Verdiensten des Vorjahres. Ich meine, das sind Freiberufler. Wir sind ja keine Baumarktkette, die plötzlich Ende November Weihnachtsbaumverkäufe turnusmäßig registriert. Also ich glaube, da ist die Lebens- und Berufswirklichkeit einfach nicht präsent genug.
Sagt der Musiker und Fotograf Till Brönner. Vielen Dank. Kultur, Gastronomie, Freizeit, Sport, noch bevor die ab heute geltenden Corona-Maßnahmen sich positiv auswirken können auf die Zahl der Infektionen, bedrohen sie zunächst mal sehr viele Menschen in ihrer wirtschaftlichen Existenz. Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Nicht nur viele Gewerbetreibende, sondern auch manche Ökonomen, zum Beispiel Ihr Kollege Thomas Straupaar, sagen, dieser zweite Lockdown innerhalb weniger Monate, das ist nicht verantwortbar, das kann man der Wirtschaft nicht mehr zumuten. Da sollte man lieber, um die Wirtschaft zu retten, höhere Infektionszahlen in Kauf nehmen. Wie sehen Sie das?
Ich halte das für einen Irrglauben. Ich widerspreche dieser These, was gut für die Gesundheit ist, sei schlecht für die Wirtschaft. Das stimmt einfach nicht. Und es gibt genug Beispiele wie in den USA. Wenn die Infektionszahlen durch die Decke schießen, dann werden Menschen ihr Verhalten ändern. Dann werden sie wieder weniger weggehen, sie werden weniger konsumieren. Die Unternehmen werden weniger investieren. Unternehmen haben auch weniger Beschäftigte, weil wenn sie Leute haben, die krank sind oder in Quarantäne müssen und nicht zum Arbeitsplatz gehen können, kommt es auch zu wirtschaftlichen Problemen. Also es ist einfach falsch zu sagen, Restriktionen, die Gesundheit schützen, sind per se schlecht für die Wirtschaft. So ist es einfach nicht und das kann man, glaube ich, nicht häufig genug sagen.
Sie haben vor einer Woche, noch bevor die jetzigen Maßnahmen beschlossen wurden, gesagt, ein kurzer, aber wirklich konsequenter Lockdown sei gesamtwirtschaftlich die beste Option. Nun haben wir einen Teil-Lockdown, der zumindest zeitlich befristet ist. Ist er auch so konsequent, wie Sie ihn sich vorgestellt haben?
Die Antwort, glaube ich, kennt keiner. Das wissen wir nicht. Also das ist im Augenblick Prinzip Hoffnung. Ich hoffe, die Antwort ist ja, dass es ausreichend wird, dass Ende November dann die Zahlen wieder anfangen zu sinken und dass man dann im Dezember wieder zu einer relativen Normalität zurückkehren kann. Aber wir müssen uns halt auch bewusst sein, dass mit diesen Teilmaßnahmen man auch ein gewisses Risiko eingeht, dass es eben nicht reicht, dass man dann im Dezember sagt, oder Ende November sagt, wir müssen diese Maßnahmen doch nochmal verlängern. Oder wie das jetzt einige Virologen ins Spiel bringen, diese wiederholenden Wellenbrecher, also dass man immer mal wieder Restriktionen einführen muss in den kommenden Monaten, um einen Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern. Also es ist ein Risiko. Ich denke, aus einer wirtschaftlichen Perspektive, aus Perspektive eines Unternehmens, ist es lieber so, dass ich 2 oder 3 Wochen keine Umsätze habe, als über einen Zeitraum von 3, 4, 5 Monaten immer mal wieder einen Rückschlag habe.
Hätte man denn dieses Risiko, von dem Sie sprechen, minimieren können, indem man den Lockdown noch strenger macht, indem man noch mehr Geschäfte zwingt, zu schließen? Und dadurch dann erreicht, dass man tatsächlich dann nicht in die Verlängerung gehen müsste Ende November?
Ja, natürlich wäre ein härtere Maßnahmen aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive sicherlich besser. Und China zeigt es. Ja, China ist seit dem Sommer praktisch Corona-frei. Er hat fast eine Normalisierung auch des Wirtschaftslebens wieder. Aber Maßnahmen in China mit Ausgangsbeschränkungen und einer völligen Kontrolle sind in einer Demokratie nicht umsetzbar, nicht durchsetzbar. Also Grundrechte haben dann bei uns halt ein anderes Gewicht und das ist auch gut so. Und da muss die Abwägung stattfinden. Wie stark kann man die Grundrechte beschneiden? Denn wenn Menschen Maßnahmen nicht akzeptieren und sagen, nein, das ist ein zu starker Einschnitt in meine Persönlichkeitsrechte, ich akzeptiere das nämlich, ich verhalte mich nicht danach, dann hat man letztlich auch nichts gewonnen.
Ja, und wenn das nun passieren sollte, dass eine Verlängerung nötig wäre, muss man sich dann entscheiden, müssen die politisch Verantwortlichen dann die Entscheidung treffen, ob wir eher eine weitere Schwächung der Wirtschaft in Kauf nehmen wollen oder höhere Infektionszahlen?
Ja, diese Entscheidung hat man ja schon jetzt getroffen. Dadurch, dass man jetzt Kitas und Schulen offen lässt und auch in anderen Bereichen nicht ganz so hart durchgreift wie im Frühjahr, zeigt ja, dass man gesagt hat, die Menschen akzeptieren das nicht mehr so. Man hat also dort schon einen Kompromiss gemacht. Nur, ja, die Sorge, die ich habe, wenn man eben nicht früh genug und nicht konsequent genug reagiert, dass man dann in die schlimmstmögliche Situation kommt, nämlich man hat Restriktionen, die aber nicht ausreichend wirken, und dann dauert die zweite Welle und damit auch die Restriktion eben deutlich länger an, als es andererseits notwendig wäre.
So oder so, die vielen Menschen, die jetzt noch mehr in Existenznöte geraten, brauchen Unterstützung und sie brauchen noch mehr Unterstützung, wenn je länger das andauern wird. Welche Hilfe befürworten Sie denn? Viel Geld vom Staat, noch viel mehr als bisher, viel, viel mehr? Oder kommen wir dann vom Regen in die Traufe, weil wir dann alle irgendwann vom Finanzamt zur Kasse gebeten werden, um die verbrauchten Steuergelder wieder reinzuholen?
Naja, wir werden irgendwann vom Finanzamt zur Kasse gebeten, das ist ganz klar. Nur das ist Zukunftsmusik und ich glaube, das ist schon richtig zu sagen, jetzt müssen wir erst einmal Schlimmeres verhindern. Nicht nur bei der Gesundheit, nicht nur bei den Menschenleben, sondern eben auch bei den Unternehmen und bei Arbeitslosigkeit. Ja, der Staat wird viele Maßnahmen verlängern müssen, vor allem für kleine Unternehmen. Ich bin mir sicher, dass die Überbrückungshilfen verlängert werden. Ich bin mir auch sicher, dass das, was man jetzt gesagt hat, mit bis zu 75% Umsatzeinbußen, dass man das kompensieren wird. Man wird das wahrscheinlich in der Zukunft ein bisschen klüger machen, dass man das auf Erträge und nicht Umsätze fokussiert, dass man auch anderen Branchen darüber hinaus hilft. Das, denke ich, wird der Staat machen und auch machen müssen. Die gute Botschaft ist, die deutschen Staatsfinanzen sind so solide, dass der deutsche Staat das auch noch ein halbes Jahr durchhalten kann, wenn es denn sein muss. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dieses Signal, der Staat kann, wenn er muss. Und die Tatsache, dass das die Staatsverschuldung durch die Decke treibt, ja, das ist so, aber das ist das geringere Übel.
Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank. Verhältnismäßig schwierig. Wie hilfreich ist ein Lockdown? Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und wir hören nun, wie das Experiment weitergeht, das von einem Menschen mit dem Pseudonym François Plat ersonnen wurde. Es geht, wie gesagt, darum, beim Sprechen möglichst viele spuckträchtige Konsonanten durch andere Laute zu ersetzen. Nachdem schon T und D durch den Nasal N ersetzt worden sind, P und B durch den Nasal M und K und G durch den Laut N, sind jetzt die sogenannten labiodentalen Frikative F, V und W und die Zischlaute an der Reihe.
Zum Schluss. Und nass nürfne nie in rassnischste Maßnahme sein, sollen nie in Rumme der Lanion in ein Fringanive, F und F, V sowie W, W, ferner nie ner Unang Rumme ner Zischlaune, S, S und Z, sowie Sch und Ch, nur ich L ausknen nauschen werden. Rinning. Nal iln nilen einal. Amer. Lir erhalnen nanul eine Aulmrale, nie in ihrer Reinhein unümen rollen. Un ler lol, unlerer lanel, lein lol. Minne. Wir, Entschuldigung, lir. Lir Müllen Leinerin, Nimalnam lur Einnehmung lon Nullin Neunlin Ern nehmen. Münüllnen lir unre Rilling Nomanienen. Un, unl. Danke. Nange, Entschuldigung.
Ja, wenn wir das daheim im stillen Kämmerlein ausprobieren, dann werden wir merken, wir spucken weniger beim Sprechen und reduzieren dadurch die Tröpfcheninfektion. Zurechtkommen müssten wir dann allerdings mit dem Umstand, dass sich dadurch so manches in unserer Sprache zur Unkenntlichkeit verändert, was ja übrigens aufgrund anderer Anti-Corona-Maßnahmen ebenso in unserer Gesellschaft passiert. Und weil da vielleicht ein Blick aus ungewohnter Perspektive erhellend sein könnte, lässt sich mein Kollege Rainer Dachselt jetzt von den Märchen aus Tausend und einer Nacht inspirieren.
Als der Sultan und Scheherazade sich nach mehr als 1000 Jahren zufällig wieder trafen, freute der Herrscher sich sehr und bat Scheherazade, ihm doch wieder schöne Geschichten zu erzählen. »Man sagt nicht mehr Geschichte, man sagt Narrativ, o Herrscher aller Gläubigen«, antwortete sie. »Daneben Narrative«, grummelte der Sultan. »Hauptsache spannend und lustig.« »Mir fallen gerade keine lustigen Narrative ein«, sagte Scheherazade, »aber dafür was Spannendes. Es geht um eine Seuche.« »So, so, dann leg mal los«, schmunzelte der Sultan. »Es war einmal eine Gesellschaft.« »Eine was?«, fragte der Sultan. »Gesellschaft«, antwortete Scheherazade. »Heute geht's nicht mehr um Untertanen, sondern um die Gesellschaft.« »Ah ja«, wunderte sich der Sultan, »weiter.« Und diese Gesellschaft war total gespalten in links und rechts und jung und alt und dick und doof, alles Mögliche. Aber dann kam eine Seuche und die Menschen erkannten, dass sie alle gleichermaßen betroffen waren und in einem Boot saßen und gemeinsam Opfer bringen mussten. Und sie blieben zu Hause und waren solidarisch, bis eines Tages der Impfstoff kam und alle fielen sich um den Hals vor Freude. »Halt«, rief der Sultan, »ich bin zwar von gestern und weiß auch nicht, was ein Impfstoff ist, aber damit legst du mich nicht rein. Erst sind sie zerstritten und dann glauben sie plötzlich, alle in einem Boot zu sitzen und Opfer bringen zu müssen, egal was es sie kostet. Ha, 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 du hast ja doch lustige Geschichten drauf. Narrative bitte. Ja, ja, und nun mal ein etwas weniger albernes Narrativ, sonst wirst du geköpft.« »Immer das Gleiche«, seufzte Scheherazade und hub wieder an. Es war einmal eine Gesellschaft, die stand vor einer Herausforderung, nämlich einer Seuche. Und ihre gewählten Vertreter drohten den Menschen: »Wenn ihr nicht zu Hause bleibt und nicht aufhört, euch gegenseitig anzufassen, dann fallen eure Großeltern tot um.« Und da blieb die Gesellschaft zu Hause und ihre Geschäfte verfielen und ihre Kinder hatten keine Freunde mehr und alle waren am Ende und wurden vor Einsamkeit krank. Aber die Seuche war immer noch nicht weg. Da wurden die gewählten Vertreter sehr böse und schrien: »Ihr wart unvorsichtig, deswegen sollt ihr jetzt noch mehr zu Hause bleiben und euch noch weniger anfassen.« Und die Gesellschaft murrte und fing an, sich zu spalten. »Wir waren so brav«, sagten die einen, »und ihr anderen wart nicht brav. Und wegen euch müssen uns unsere gewählten Vertreter wieder einsperren und unsere Geschäfte verfallen und unsere Kinder haben keine...« »Ha, ha, ha«, lachte der Sultan schon wieder laut auf und sagte: »Ja, den Trick gab's zu meiner Zeit auch schon. Hetze sie gegeneinander auf, dann machen sie sich gegenseitig fertig und ich muss keine Angst vor ihnen haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass deine gewählten Vertreter so doof sind, das heute noch zu machen, denn es funktioniert auf Dauer nicht. Irgendwann kommen sie in deinen Palast und legen dich um. Scheherazade, hast du nicht noch einen Narrativ? Genau, ein Narrativ, das ein bisschen näher am Leben ist, sonst...« »Werde ich geköpft«, setzte Scheherazade augenverdreht fort und dachte ein bisschen nach, weil Narrative nahe am Leben selten verlangt werden. Aber dann hub sie an. Es war einmal eine Gesellschaft, die war einerseits ein bisschen gespalten, aber andererseits lief es noch ganz okay. Bis die Seuche kam, da sagten die gewählten Vertreter und ihre Berater: »Wir müssen alle Opfer bringen und ihr fangt schon mal damit an«, und zeigten auf die Musiker, die Wirte und alle möglichen Leute, die halt nicht systemrelevant waren. »Und damit ihr nicht darben müsst, habt ihr hier ein paar Goldstücke.« Als das aber nicht viel half, sagten die gewählten Vertreter erneut: »Wir müssen alle Opfer bringen und ihr macht schon mal damit weiter. Hier habt ihr ein paar Goldstücke.« Und immer so weiter, aber beim vierten Mal waren die Goldstücke alle. »Ja, und weiter?«, fragte der Sultan. »Das ist das Ende«, sagte Scheherazade. »Aber so geht das doch nicht. Das ist doch ungerecht«, empörte sich der Herrscher. Scheherazade sah ihn noch empörter an. »Aber mein Sultan, wollt ihr mit solchen Sprüchen etwa die Gesellschaft noch weiter spalten?« Da verstand der Sultan, und er hatte ja schließlich selber eine lebensnahe Geschichte verlangt. Verzeihung, Narrativ.
Tja, alle diese Narrative hat mein Kollege Rainer Dachselt der Märchenerzählerin Scheherazade in den Mund gelegt. Aber Gegenstand dieser Narrative ist unsere Gesellschaft in der Corona-Pandemie. Professor Cordula Kropp, Soziologin an der Universität Stuttgart mit dem Schwerpunkt Risikoforschung. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Da gibt es Leute, die seit Beginn der Pandemie immer wieder Opfer bringen mussten und die das aus ihrer Sicht verständlich heftig kritisieren. Auf der anderen Seite steht der Gedanke, manche Bereiche zu schonen und daraus entstehen dann ungleiche Verhältnisse. Und der Kollege Rainer Dachselt hat Scheherazade dazu sagen lassen, wer diese Ungleichheit als Ungerechtigkeit beklagt, wird beschuldigt, die Gesellschaft zu spalten. Lassen sich diese vielen Gegensätze überhaupt jemals überbrücken?
Das ist ja eigentlich die Aufgabe des Politischen, divergente Perspektiven im Blick auf das Gemeinsame zusammenzuführen, so hat das Chantal Mouffe mal beschrieben. Und diesen politischen Raum, den würde es meines Erachtens jetzt auch wieder fordern, damit wir eben die unterschiedlichen Positionen auf die gemeinsame Herausforderung beziehen und von dort aus Lösungsansätze suchen.
Was die Politik jetzt gemacht hat, ist härtere Regeln zu erlassen, jedenfalls härter als in den vergangenen Monaten. Alle, die sich diszipliniert verhalten haben, werden jetzt bestraft, sagen viele. Und einige unverhältnismäßig hart dafür, dass sich andere verantwortungslos verhalten haben. Der bayerische Ministerpräsident Söder, wir haben es am Anfang der Sendung gehört, spricht von Egoland. Sind wir ein solches?
Ja, das ist ein Problem. Jetzt wird Gehorsam verlangt und alle sollen sich einem Diktat unterwerfen, während bislang ja eigentlich immer Wettbewerb die Devise war und auch ein Stückchen das Gegeneinander unterstützt wurde, also jedenfalls diskursiv im Narrativ unterstützt wurde. Sie haben es ja Scheherazade auch darstellen lassen. Und dabei wird übersehen, dass die Menschen und die Betroffenheiten und die Belange sehr unterschiedlich sind. Und diese Vielfältigkeit des gesellschaftlichen Lebens, die Sie in Ihrer Sendung ja auch ein bisschen dargestellt haben, die müsste man stärker in den Vordergrund rücken.
Diese Unterschiedlichkeit geht ja so weit, das erlebt ja wahrscheinlich fast jeder von uns in seinem Alltag, dass die einen die anderen entweder für zu leichtsinnig oder für zu vorsichtig halten und beide Seiten halten einander irgendwie für verrückt und meinen, dass die Maßstäbe der jeweils anderen mal zurechtgerückt werden müssen. Sind staatliche Verordnungen da vielleicht sogar nützlich, weil wir dann nicht mehr untereinander jedes Mal um den richtigen Umgang mit dem Ansteckungsrisiko kämpfen müssen?
Nein, wir müssen ja berücksichtigen, dass tatsächlich die Risikobewertung unterschiedlich ist. Ne? Also für manche ist tatsächlich das Risikomanagement, die jetzigen Maßnahmen, existenzbedrohlicher als die Sorge, sich mit dem Virus zu infizieren und eventuell einen schweren Covid-19-Verlauf zu haben. Also das unterscheidet sich natürlich schon nach dem Alter, aber eben auch danach, wovon ich beruflich abhänge, wie ich also überhaupt handeln kann, welche auch strukturellen Unterstützungsmaßnahmen es gibt.
Wie kann es denn den politisch Verantwortlichen gelingen, eine Gesellschaft zu überzeugen und hinter Maßnahmen zu vereinen? Eine Gesellschaft, die in sich eben so tief gespalten ist und ganz unterschiedliche Erwartungen und Forderungen hat.
Sie ist ja nicht nur gespalten, sie ist einfach plural. Und wenn wir wirksame Maßnahmen suchen, dann müssen sie auch für plurale Lebenswirklichkeiten passen. Wenn man jetzt einfach mal schaut, wie andere Länder mit Seuchen umgegangen sind in der Vergangenheit, beispielsweise mit Ebola, dann hat sich gezeigt, dass es ganz wichtig ist, lokal spezifische Maßnahmen zu koproduzieren, nennen wir das. Also mit den Leuten, die sich an die Maßnahmen halten sollen, gemeinsam zu entwickeln. Es wäre dann denkbar und auch erwartbar, und das auch in Indien lässt sich das an Lebensmittelkrisen zeigen, dass zum Beispiel die Kommunikationsformen sich unterscheiden. Es gibt dann ein vielfältigeres Sprechen, dass Graswurzelinitiativen entstehen, der wechselseitigen Unterstützung, die dann auch Solidarität möglich machen und nicht nur einfordern.
Dann haben wir womöglich eine große Unübersichtlichkeit, die ja auch beklagt wurde. Wir haben uns ja teilweise nicht mehr zurechtgefunden, wo gilt jetzt was in welchen Bereichen.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob diese Unübersichtlichkeit tatsächlich weg ist. Ich diagnostiziere schon eine gewisse rechte Zersplitterung und Sie müssen allein mal vergleichen Kirchenchöre über die verschiedenen Bundesländer. Ja, also da gibt es keine Einheitlichkeit.
Und ähnlich vielfältig sind ja auch die Gründe, warum Menschen gegen die heute geltenden Maßnahmen sich äußern. Das können wirtschaftliche Existenzsorgen sein oder Sorgen um den Bestand von Freiheit und Grundrechten. Es können aber auch ganz einfach Bedürfnisse sein. Ich ersticke, wenn ich nicht mit vielen anderen zusammen sein kann oder ich will nicht verzichten. Wie kann eine Gesellschaft mit so unterschiedlich motiviertem Protest umgehen?
Indem sie sich davon löst, eigentlich nur immer einen betroffenen Typen sich vor Augen zu halten. Meistens ist das ein existenziell abgesicherter, etwa mittelalter Mann. Dass Jüngere, gerade meine Studierenden beispielsweise, existenziell, und ich meine das wirklich, existenziell auf soziale Kontakte angewiesen sind oder dass Ältere, insbesondere alleinlebende Ältere, also wirklich mit Isolation und Vereinsamung kämpfen, das fällt dann gerne mal aus dem Blick. Wir müssen eben auch hier diese Unterschiedlichkeit von uns Menschen und unseren Lebensformen anerkennen.
Professor Cordula Kropp, Soziologin an der Universität Stuttgart mit dem Schwerpunkt Risikoforschung. Vielen Dank. Verhältnismäßig schwierig. Wie hilfreich ist ein Lockdown? Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen jetzt einen verhältnismäßig angenehmen Abend.